Deutschland müsste wesentlich energischer gegen die Machenschaften der Neonazis sich durchsetzen. Und das Gute von den Deutschen, und da gibt es eine ganze Masse Sachen, muss mehr zum Ausdruck gebracht werden. Weil wir das nicht machen, haben es die Gegner von Deutschland leicht, sich zu behaupten.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Folge ist eine besondere für mich und nicht gerade eine leichte. Mein Gast ist Justin Sonder. Justin ist 93 Jahre alt, stammt aus Chemnitz und war als Jugendlicher fast 2 Jahre lang in Auschwitz. Er hat über 20 Familienmitglieder im Holocaust verloren, unter anderem seine Mutter. Heute ist er selbst Vater und Großvater und lebt in einem Pflegeheim in Chemnitz. Da habe ich ihn besucht und bei der Gelegenheit auch seinen Schwiegersohn kennengelernt, Herrn Klaus. Vielleicht hört ihr den auch zwischendurch mal kurz im Hintergrund nachher. Ja? Herr Klaus hat mir erzählt, dass Justin jahrzehntelang gar nicht darüber gesprochen hat, was er alles erleben und durchmachen musste. Und bis heute redet er wohl nicht gern mit seiner Familie darüber, dafür aber umso häufiger vor Schulklassen, in mehreren NS-Prozessen oder eben in Interviews, wie mit mir. Ich wollte wissen, wie es war, als jüdischer Junge in den 30er Jahren aufzuwachsen. Wann und woran hat er gemerkt, dass sich die politische Stimmung so krass veränderte? Wir haben viel über seine Erlebnisse im KZ geredet und warum er nach all dem trotzdem zurück nach Deutschland und in seine Heimatstadt wollte und da auch bis heute geblieben ist. Ich habe Justin als sehr lustigen und herzlichen alten Mann kennengelernt, auch wenn das Lachen in dieser Folge viel zu kurz kommt. Das ist sicher keine so unterhaltsam leichte Stunde wie sonst hier meistens, aber für mich ist es trotzdem auf ihre ganz eigene Art eine gute Stunde geworden und eine sehr wertvolle. Es gibt nämlich wirklich nicht mehr viele Menschen, die den Holocaust selbst erlebt haben und davon berichten können. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen zuhören. Also, hier ist mein Gespräch mit Justin Sonder. Wo kommen Sie gerade her?
Vom Essen.
Ja? Jetzt gerade war Frühstück?
Ja, es gab Schwarzbrot, ich lasse mir immer 4 halbe geben. Aha. Und dann sage ich immer, einen Hauch Marmelade bitte drauf.
Auf das Brot?
Ja, Butter und Marmelade.
Dass man so ein bisschen Süß drin hat.
Ja, ja, und das machen sie auch so. Das Essen ist sehr gut. Mein Nachbar am Tisch, der lässt sich früh Wurst und Fleisch und alles Mögliche geben. Das ging auch. Mhm. Aber ich bin auf Marmelade eingestellt und das mache ich auf Marmelade.
Das kenne ich. Ich bin auch eher eine süße Frühstückerin. Man muss mit so ein bisschen was Lustigem anfangen, finde ich. Mit was Süßem. Würden Sie sagen, Sie sind hart im Nehmen?
Das ist zu wenig. Sehr hart. Mhm. Also ich traue mir Sachen zu unter der Bezeichnung Selbstdisziplinierung. Das kann ich machen. Das habe ich auch in meinem Leben gemacht. Ich nehme mir was vor und sage, das muss ich erreichen, das will ich erreichen. Mhm. Und dann arbeite ich danach hin. Nicht alles klappt davon abgesehen. Ne?
Ja, aber.
Ne, kein Wundermensch.
Naja, das habe ich mich schon gefragt, als ich mich mit Ihrer Biografie auseinandergesetzt habe, kam mir das Wort Wundermensch schon manchmal in den Sinn. Jetzt bin ich nach Chemnitz gekommen, wo Sie geboren sind und aufgewachsen und lange ihre Großzeit Ihres Lebens gelebt haben. Wie war das, hier aufzuwachsen und ein Jugendlicher zu sein und hier aufzuwachsen?
Wie jeder andere Jugendliche auch. Ich habe lange, Sie werden das schon Problem wissen, wenn es kalt war, sind wir Jungs in Kaufhaus joggen gegangen. Und so wie wir drinnen waren, sind wir rausgeflogen wieder. Und so wie wir draußen waren, sind wir auf den nächsten Eingang wieder rein, weil es warm war. Aha. Und die zum Beispiel Schallplatten wurden ohne Kopfhörer verkauft und abgespielt. Und es wurde laut. Und deshalb habe ich viele Schlager gelernt, aha, weil ich zugehört habe. So, das war eine. Und dann war bei Joggen die Rolltreppe, das gab es nur einmal in Chemnitz.
Das war das Kaufhaus in Chemnitz, ne?
Ja. Was heute, Leute sagen heute noch Schocken dazu. Mhm. Große Unternehmen, ja. Mhm. Und dann gab es noch ein großes Kaufhaus Dietz, da kam man als Jugendlicher so gut wie nicht rein.
Also Sie wurden rausgeschmissen, weil Sie jugendlich waren, nicht weil Sie jüdisch waren?
Ja, die waren ja selber jüdisch.
Ah, okay. Und wann hat sich das geändert? Wann sind Sie anders behandelt worden, weil Sie ein junger Jude waren?
Ich schätze so, vielleicht 38.
Mhm. Gab es da eine Situation, die Ihnen noch im Kopf ist, wo Sie sagen, da haben Sie es zum ersten Mal gemerkt?
Ja, es gab eine. Ich war sehr guter Sportler.
Mhm.
Und
welche Sportart?
Na, viel.
Alles?
Egal.
Okay.
Ja. Ich habe den, was alle Jungs und Mädels gemacht haben, Springen, Laufen, Dreikampf, glaube ich, hieß es. Ja. Und dann gehörte ich zur Fußballmannschaft der Klasse und das Spiel ging verloren. Wir haben es bis zum Endspiel gebracht, aber wir haben verloren. Und da kam der Direktor der Schule, Krause hieß er, oder Krause, in Nazi-Uniform.
Mhm.
Und die siegreiche Mannschaft hat ihren zweifachen Torschützen auf den Schulter gehoben und so wollten wir zur Siegerehrung. Da rief einer aus unserer Mannschaft, wir haben auch einen Torschützen. Das war ich an dem Tag. Auch auf die Schultern. Das ist bei Jugendlichen,
ja,
bei Kindern, das waren wir, waren ja Kinder.
Ja.
Und der Direktor kam und hat gesagt, ihr Blödmänner oder so ähnlich. Also er hat uns ausgeschimpft, oder die Leute ausgeschimpft, dass sie ein jüdisches Kind auf den Schultern tragen. Aber der hat mich belegt als Direktor. Fürchterlich, ich habe geweint. Also so, das war die erste Sache, ich habe meine Mutter erzählt. Du Mistschwein, du, also Ausdrücke von dem Direktor.
Der Schuldirektor hat es seinen Schüler genannt.
Ja, wow. So fürchterlich. Ich habe nie, bin ich beleidigt worden. Ich war in der Klasse, wie die anderen auch. Und dieser Direktor, der tut mich so beleidigen, so fürchterlich beleidigen. Die anderen Jungs haben es gar nicht teilweise gewusst, dass ich andere Religion hatte.
Mhm. Zumal Sie ja gar nicht, Sie sagen, Sie sind auch gar kein gläubiger Jude, ne?
Das nein. Ich bin überhaupt nicht jetzt. Gar nicht. Mhm. Ich bin Atheist.
Mhm. Waren Sie das auch damals schon?
Ich ja. Und die Eltern waren, wie sagt man dazu? Drei Tage Juden. Es gibt doch bei den Christen nebenbei gesagt.
Ja.
Ja. Also sie sind zu den sogenannten hohen Feiertagen, haben sie die Synagoge aufgesucht.
Aha.
Und ich bin mit und bin aber nicht rein. Ich verstand, ich bin draußen rumgehupt mit den anderen Jungs und Mädels im Garten.
Und wie wurde Ihnen damals vermittelt, warum Sie dann so behandelt wurden, obwohl Sie nicht mal daran geglaubt haben? Und das, also es
ja,
war ja
gar nicht vermittelt. Ich habe in der Lindenstraße gewohnt, vis-à-vis von Kaufhaus Schocken, und habe die sogenannte, überhaupt, die Pogromnacht hautnah miterlebt. Ich habe alles gehört und gesehen und habe meine Eltern geweckt im Schlafzimmer und habe gesagt, auf der Straße ist was los. Und die Schaufensterscheiben sind klirren von Schockens. Mhm. Ich weiß, und mein Vater ist auf die Straße gegangen und kam schnell wieder zurück und sagt, in Chemnitz ist der Teufel los, wirklich. Alle jüdischen Geschäfte sind zerstört, geplündert. Die Synagoge auf dem Kassberg soll brennen. Ja, also das war meine Konfrontation für mich.
Und dann war es gar nicht so viel später, dass Sie selber verhaftet wurden, ne? Und in ein
die
Lager
Eltern
gebracht.
Waren schon weg.
Die Eltern waren schon weg.
Und ich habe mit den anderen Jungen ein Zimmer, in eine Bodenkammer. Es war unsere Wohnung. Und meine Mutter hat mir, bevor sie weggegangen ist, gesagt, geh du dorthin, das sind gute Leute oder was weiß ich was. Und der eine davon war Butterhändler oder was. Und der war Nazi.
Mhm.
Der hat das Parteiabzeichen der Nazis gehabt.
Und zu dem sind Sie dann hin?
Und meine Mutter sagt, der ist trotzdem gut. Ich habe ja keine Magen mehr gehabt. Das war ja alles auf Lebensmittelmagen.
Mhm.
Und ich habe nur eine Marke bekommen. Das war Brot. Die anderen habe ich nicht mehr gekriegt. Also ich habe kein Fett bekommen, kein Fleisch bekommen, nichts, gar nichts.
Und das heißt aber, dann haben Sie bei dem gewohnt, der bei dem Nazi?
Nein, nicht. Gewohnt habe ich mit einem anderen Jungen, ein ähnliches Schicksal. Wir haben in der Bodenkammer, das war unsere Wohnung.
Mhm.
Und eingeladen sind wir worden von Chemnitzer Frauen, die gesagt haben, er soll mal Sonntag kommen. Mhm. Das machen grüne Gläser. Und ich schlachte den Hasen. Oder, ja, das war geil.
Die haben Sie dann so durchgebracht noch?
Ja.
Und dann erinnern Sie sich aber, wenn ich das richtig gelesen habe, auch noch sehr genau an den Tag, an dem Sie dann geholt wurden.
Das war ganz früh am Morgen.
Und wie war das?
Ich bin um 6 Uhr, er durfte ich nicht das Haus verlassen. Ich wollte zur Arbeit gehen, in den Rüstungsbetrieb irgendwie. Und ich habe das Haus um 6 Uhr verlassen, er durfte ich nicht raus. Ich musste immer für die Gestapo zu Hause bleiben, von abends 20 Uhr bis früh. Mhm. Und genau wie es um 6 Uhr war, habe ich das Haus verlassen. Und da war die Gestapo da und hat gesagt, du bist verhaftet. So ähnlich, mhm. Also ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam ich in Untersuchungshaft, Hartmannstraße. Und in dieser Zelle waren schon ein paar Erwachsene.
Wie alt waren Sie? Sie waren 18?
17.
17.
Ich war 17 und dann bin ich im Waggon, Güterzug, da war bloß ein Eimer da für die Notdurft, der war aber innerhalb von kürzester Zeit voll übergelaufen und es waren ja auch Frauen und Männer zusammen. Mhm. Und da haben wir eine Decke davor gehalten, wenn die Frauen. Also. Und dann kam alles Auszeichen. Ich habe von dem Wort Auschwitz nie was gehört. Ich habe den Namen nicht mal gewusst.
Justin konnte damals nicht wissen, dass er an einem der schlimmsten Orte in der Geschichte der Menschheit gelandet war. Das Grauen, das in Verbindung mit Auschwitz heute so fest in unseren Köpfen verankert ist, war damals noch weitgehend unbekannt. Bis heute kann man nicht genau sagen, wie viele Menschen in Auschwitz umgebracht wurden. Die Schätzungen belaufen sich auf 1,1 bis 1,5 Millionen. 90% der Gefangenen waren Juden, die aus ganz Europa in Güterzügen dorthin gebracht wurden. Und Justin hat bei seiner Ankunft zum Glück schnell gecheckt, wie er sich davor retten konnte, direkt aussortiert und ermordet zu werden.
Und dann einzeln vortreten, Namen nennen und Beruf. Und dann habe ich zugehört und dann habe ich mitgekriegt, wenn einer gesagt hat, handwerklichen Beruf, das war eine kleine Gruppe. Mhm. Und da bin ich vor Hacken zusammen, also, 17 Jahre Monteur.
Haben Sie geflunkert?
Naja, halb und halb. Ich war 17, das stimmt. Ja. Und Monteur, ja. Aber ich habe Lampen montiert.
Okay.
Und keine.
Mhm.
Und weil ich so aufgedreht bin, hast du noch Verwandte in Deutschland? Ich sage, ja. Wer ist das? Meine Tante. Wo wohnt die? In Chemnitz. Schwindel.
Gab's
gar
nicht. Ich
hatte keine Verwandten mehr. Aber die war sehr nett, die Frau. Und da habe ich so...
Also es gab jemanden, an den Sie gedacht haben.
Ja, und da hat er gesagt, du schreibst deiner Tante, dass du gut angekommen bist. Also gab mir eine Karte.
Mhm.
Und wenn ich eine Karte kriege, nachts um 12 Uhr,
ja.
Die biegt sich doch. Das
ja,
ging
natürlich.
Gar nicht.
Ja.
Und da hat er gesagt, du schreibst doch auf dem Rücken, die Karte muss weg. Und da hat der spätere Häftling auf dem Rücken des SS-Offiziers geschrieben, ich diktiere, hat er gesagt.
Mhm.
Bin gut im Arbeitslager Monowitz angekommen. Monowitz war Außenlager von Auschwitz, also Auschwitz 3 oder so nannte sich das. Ja. Und die Karte ist angekommen. Und weil die Karte angekommen ist, habe ich dann auch mal ein Päckchen bekommen von meinem Kinderarzt.
Ah, das heißt, es gab eine Verbindung nach Hause sozusagen.
Der Kinderarzt. Reiter, nee, oder Ritter, oder Reiter, oder ich weiß meinen Namen, schon wieder entfallen. Manchmal fällt es mir schnell ein. Ja, und der hat mir was reingeschickt ins Lager und das ist auch ausgehändigt worden.
Und das heißt, die wollten damals, dass sie eine Karte schreiben, um so den Eindruck zu erwecken, ja,
ich sollte.
Dem Justin, dem geht's gut.
Ja, ich sollte die Karte schreiben. Er hat ja diktiert,
ja.
Bin gut im Arbeitslager Monowitz angekommen.
Aber das wusste man damals noch nicht, was da abgeht.
Nein,
und Sie wussten
nein,
überhaupt nicht, wo
nein,
Sie sind.
Nein.
Und Sie haben so eine Nummer bekommen. Das ist auch was, was es, glaube ich, nur in Auschwitz gegeben hat, oder?
Das gab es nur in Auschwitz. Also Häftlingsnummer gab es überall.
Ja, aber
aber
dass ich die jetzt sehen kann.
Ja. Und da habe ich, so dumm wie ich war, so jung wie ich war, so dumm war ich. Ich habe während der SS das gemacht hat, habe ich gesagt, das wird noch mein Rentenausweis. Und da bin ich an Ort und Stelle zusammengeschlagen worden.
Weil sie einen dummen Spruch gemacht haben.
Und der NSS hat gesagt, von wegen Rentenausweis, durch die Esse gehst du.
Das haben die da schon gesagt?
Ja, aber ich habe es nicht geglaubt.
Mhm. Esse ist ein althochdeutsches Wort für Schornstein oder ein Schmiedefeuer. In Auschwitz wurden Menschen vergast und verbrannt. Vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen ereilte dieses Schicksal oft schon direkt nach ihrer Ankunft. Und sie ahnten gar nichts davon, weil ihnen gesagt wurde, sie würden bloß duschen gehen. Den Toten wurden Goldzähne rausgebrochen und die Haare abgeschnitten. Anschließend wurden ihre Leichen verbrannt. Schätzungen gehen davon aus, dass über 900.000 Menschen auf diese Art getötet wurden.
Ich habe das nicht geglaubt durch die Essegäste.
Was haben Sie denn geglaubt? Was dachten
gar
Sie denn
nicht,
zu dem Zeitpunkt?
Gar, eingesperrt. So.
Und irgendwann wieder raus? Oder
ja,
was war das?
Ja.
Wissen Sie die Nummer auswendig?
Natürlich.
Nämlich?
Wer kann die je vergessen? 105. 027, die kannte ich ein paar Sprachen. Mhm. Weil immer Mithäftlinge Funktionen hatten und die haben die Lunge verlangt. Schon wegen, wenn man was zu essen oder Brot bekommen haben, musste ja das aufgeschrieben werden. Stopp, Jünsch, Servet, ich Polnisch kann ich nicht mehr richtig. Aber ich kannte die Nummern.
Das heißt, sie wurden auch gar nicht mehr Justin genannt, sondern nur noch bei der Nummer? Oder gab es auch noch Menschen,
die Name war Schall und Rauch, war gar nicht mehr, nur noch die Nummer spielte eine Rolle. Mhm. Ja, meistens Polnisch, also die Hauptsprache war im Lager Deutsch und Polnisch. Und der Vorteil der Holländer und der Deutschen war, wir verstanden mehr als schlecht Jiddisch, konnten aber nicht sprechen. Also ich konnte nicht sprechen. Und der Holländer und die Holländer auch, nee, aber wir verstanden es gut. Es waren so.
Das ist dem Deutschen ja sehr Deutsch, nahe.
Dem genau. Altdeutsch.
Ja. Genau. Und wie muss ich mir das vorstellen? Gab es einen Alltag im Lager? Und falls ja, wie sah der aus?
6 Uhr wecken.
Und dann?
Notdürftig. Ich habe mich immer so gewesen. Es gab nichts zu essen am Morgen. Mhm. So wie wir waren, hieß das Kommando, Arbeitskommando formieren.
Obwohl Sie den ganzen Tag arbeiten mussten, gab es nichts zu essen?
Gab nichts zu essen, null. Aber ich hatte was zu essen, weil ich abends, obwohl ich Hunger hatte, habe ich mir von dem Abendbrot ein Stückchen, ein paar Bissen abgebrochen und eingesteckt in die Hose, sodass ich früh doch was zu essen hatte. Also ich habe abends, obwohl ich Hunger hatte, nicht gegessen. Ich habe es gehalten bis früh, ja.
Und woher hatten Sie so viel Disziplin? Das
ist
ja, wenn das die einzige Mahlzeit des Tages war, sich dann noch.
Nein, das war nicht die einzige. Wer gearbeitet hat, hat von der IG Farben so eine, wir haben gesagt, Buna-Suppe, also hauchdünn, aber es war was Warmes. Mhm. Und dann war der Trick, sich am Ende anzustellen, nicht zu beginnen. Am Ende waren noch mehr Kartoffeln, ein bisschen Kartoffel drin. Und da hat man ein bisschen dickeres Zeug bekommen. So. Und dann ging es eben auf die Arbeit.
Aber warum waren Sie, weil ich glaube, dass Ihre Mithäftlinge das nicht geschafft haben, sich immer ein Stück Brot noch freizuhalten.
Nein, das glaube ich auch.
Woher kam dann diese Disziplin bei Ihnen?
Selber gemacht.
Ja? Waren Sie einfach so? Waren Sie auch schon als Junge so?
Ja, ja. Oder? Ich kann mich selbst disziplinieren. Das bringe ich wirklich fertig. Auch in andere Beziehungen. Hm. Ich nehme mir was vor und das versuche ich mit eisernem Willen durchzubringen. Auch wenn das weh tut. Ja, das kann ich. Es hat für meinen Beruf früher und später und überhaupt im Leben sehr, sehr, sehr wichtig. Das will ich. Ich will das. Und ich kann das.
Kann man sowas lernen oder liegt das in der Persönlichkeit?
Das liegt meistens, ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe. Also ich habe die Erziehung nach zu 80-90% in den Händen meiner Mutter. Mhm. Eine Schönheit. Und sie hat mir die Güte des Lebens beigebracht und die Hilfsbereitschaft. Also von ihr habe ich wirklich wahnsinnig viel. Sie steht bei mir ganz oben an der Liste.
Haben Sie Ihre Mutter noch mal gesehen, nachdem die, Sie haben ja eben gesagt, die ist vor Ihnen schon ins Lager gekommen?
Die ist sofort getötet worden. Die Mutter ist sofort ermordet worden. Das hat mir mein Vater gesagt. Und es war das einzige Mal in meinem Leben im Lager, wo ich geweint habe. Mhm. Ich konnte das nicht verstehen. Man hat meine Mutter getötet. Und so wie ich geweint habe, so entstand aber auch gleich die Kraft, dass der Tod nicht umsonst war. Ich habe alles unternommen, der Tod meiner Mutter, dass der nicht umsonst war. Ich habe die kleinsten verrückten Sachen gemacht, Werkzeuge in der Gegend rumgeschmissen und das kaputt gemacht.
Um zu sabotieren?
Ja. Das war sehr gefährlich, aber ich hab's doch gemacht.
Mich beeindrucken zwei Sachen ganz besonders. Das eine ist, dass Sie sagen, Sie haben sonst im Lager nie geweint. Ich glaube, ich hätte mich unter diesen Umständen...
Ich habe nie geweint.
Ich hätte
einmal
jeden Abend mich in den
geweint.
Schlaf geweint.
Einmal habe ich geweint, als mein Vater mir gesagt hat, deine Mutter hat man ermordet. Das war fürchterlich.
Aber wie sind Sie sonst durch die Zeit... Also ich glaube, ich hätte abends im Bett oder auf der Pritsche gelegen und...
Nein, ich habe nicht geweint. Es ging den anderen... Wir waren eine Gruppe Jugendlicher und politisch völlig unerfahren. Davon war ein Einzelner davon mit politischem Hintergrund aus München. Der Vater war Arzt in München und jüdischer Herkunft. Und er, beim Ausbruch des Spanien-Bürgerkriegs ist er nach Spanien gegangen zu den internationalen Brigaden und hat dort seine Arbeit verrichtet. Und ich habe jetzt nachhinein viel versucht herauszubekommen, aber den Namen, er hat einen ganz eigenartigen Namen gehabt. Das glaubt man gar nicht, dass es so einen Namen gibt. Der hieß Guten Tag.
Nein, wirklich?
Wirklich?
Aber war das irgendwie... Nein,
wichtiger Name. Und da habe ich gedacht, und das Schöne war, wenn der in Freiheit dann in Chemnitz war und die BDVB Chemnitz hat sich folgendermaßen gemeldet. BDVB Chemnitz, guten Tag. Und dann hat der gesagt, mein Name ist Gunther. Gunther, haben Sie doch schon gesagt. Mein Name ist Gunther. Deshalb haben Sie doch schon...
Und dann geht es so hin und
da
her.
Da haben wir das vorgemacht.
Oh Mann, das tut gut, ihn jetzt so kurz lachen zu sehen. Als er gerade von seiner Mutter erzählt hat, hatte er nämlich einen sehr schweren Moment. Da fühlt sich die Geschichte von Guten Tag an wie so eine Insel, auf die wir uns kurz retten können in diesem Gespräch. Sowieso gerate ich hier viel ins Schwimmen, emotional, aber auch als Interviewerin. Was kann ich überhaupt fragen? Was ist unangebracht? Wo bin ich naiv? Zum Glück scheint es für Justin aber gar keine dummen Fragen zu geben. Ich habe mich das gefragt, weil ich mir vorgestellt habe, Sie waren 17, 18. Als 17-, 18-Jähriger hat man eigentlich ganz andere Themen. Da hat man, wie Sie gerade gesagt haben, man hat irgendwie Freunde, mit denen man Schabernack macht. Man verliebt sich vielleicht zum ersten Mal.
Ja, ja.
Passiert sowas auch im Lager?
Nein.
Das geht
also,
nicht.
Also an Frauen habe ich null gedacht. Und Männerfreundschaft war mir weit weg. Ja, gar nicht. Ja.
Funktioniert Freundschaft nicht, weil man auch so sehr auf sich selbst, also einfach
Nein,
ums Überleben kümmern
es
muss?
Gibt schon, bei den vielen Mithäftlingen habe ich doch einen Freund gehabt. Und er war klüger als ich, politisch klüger. Ich habe mal zu ihm gesagt auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Das ist doch wie im alten Ägypten, habe ich gesagt, die Sklavenarbeit. Wie haben denn die das überlebt?
Mhm.
Und da sagte er zu mir, kennst du die Internationale? Ich wusste gar nicht mit dem Begriff was anzufangen. Ich sage, was soll denn das bedeuten, die Internationale? Das ist ein Kampflied der Arbeiterklasse. Das kenne ich nicht, habe ich gesagt. Mhm. Und er sagt, ich singe dir mal oder ich spreche dir mal vor. Und dann sagt er ein paar Sätze und ich sage, das ist es. Genau das ist es.
Das hat geholfen dann?
In dem ja, Moment. Er war klug. Ich war politisch gesehen ausgesprochen dumm. Oder ich wusste, wie die anderen auch.
Mhm.
Nur er war aus der Reihe getanzt. Er ist dann nach München gegangen, war Hochschullehrer in Leipzig.
Hm.
Ja, sehr ja. Kluger Junge.
Wann und wie haben Sie mitbekommen, dass im Lager Leute ermordet wurden?
Ich habe es gesehen, abends. Und zwar ging es so vor sich, wenn wir abends einmarschiert sind und es war einer auf einer Tonne. Der stand auf der Tonne und hat uns zugerufen. Das musste er. Hurra, ich bin wieder da. Hurra. Und da haben wir gedacht, ach Gott, jetzt dauert es wieder länger, bis wir was zu essen bekommen.
Warum? Also der war instruiert worden, das zu rufen?
Der musste von der SS aus das rufen. Hurra, ich bin wieder da. Und auf dem Appellplatz war schon ein Galgen errichtet. Und dann hat man ihn, hat man den Stuhl, wo er drauf stand, oder den Schemel weggeschoben. Und dann, also ich habe etliche Mal erlebt, dass Menschen ermordet worden sind durch Galgen.
Mhm.
Und einmal sind wir ins Lager einmarschiert und es stand niemand vor dem Tore, aber auf dem Appellplatz war ein Galgen errichtet. Und dann hat man einen Junge unter den Galgen gestellt und die Schlinge um den Hals. Und der Junge war, glaube ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, entweder 9 oder 11. Und der hat während eines Fliegeralarms hat er was gestohlen, ein Stückchen Brot. Und da stand er mit der Schlinge um den Hals auf dem Appellplatz. Und bevor das Kommando kam, dass er ermordet werden sollte, hat er ein Wort gerufen, was in allen Sprachen fast gleich ist. Sein letztes Wort war ganz leise, wir haben es aber alle gehört, Mama. Und dann ist er in den Tod gegangen, fürchterlich. Also wir waren so viel gewöhnt. Und dann sind wir, ich weiß es genau, in die Blöcke zurückgelaufen. Und in uns war das letzte Wort die Mama. Das war schlimm.
Wenn so brutal sogar Kinder umgebracht werden und Sie sich das alles angucken, wie sind Sie da selber davongekommen?
Ja, ich habe Glück gehabt. Ich sage, ich habe am ersten Tag einen Kommunisten kennengelernt aus Chemnitz. Der hat gerufen von Weiden. Sind von den neuen Oberje aus Chemnitz dabei? Ich habe nicht reagiert. Aber einer aus Leipzig hat gesagt, doch, einen Chemnitzer müssen wir haben. Und da hat er gerufen, wo ist denn der Chemnitzer? Und da habe ich gesagt, hier, ich bin der aus Chemnitz. Wie heißt denn du? Und da habe ich einen Namen genannt, kannte er nicht. Mein Vater war ja kein Kommunist. Mein Vater war SPD-Mann. Zwar im Widerstand, aber SPD. Und der hat mich unterstützt. Der hat gesagt, frierst du? Das war das Erste, was er gesagt hat. Und da habe ich gesagt, ja, hier ist ja Schnee und Polen und Kälte. Und da hat er sich ausgezogen und hat mir ein Hemd oder eine Jacke, nicht ein Hemd, versuchen, wie eine Weste oder sowas. Also ich war schon privilegiert, weil ich von ihm schon was bekommen habe. Und dann hat er gesagt, ich bin stellvertretender Cabo. Wenn ich machen kann, kommst du in unser Kommando. Mhm. So. Und der Cabo war Beruf, die Nazis sagten dazu Berufsverbrecher. Diesen Ausdruck gibt es im Recht natürlich nicht. Mhm. Es gibt keine Berufsverbrecher. Mhm. Aber wir hatten ja alle Winkel. Und von außen kannst du schon sehen, wer ist das. Wer roten Winkel hatte, das waren politische Häftlinge. Mhm. Der hatte aber einen grünen Winkel, wo die Nazis sagten, Berufsverbrecher. Nein, das war ein Verbrecher, aber ja, der war aus Dresden.
Mit Winkeln meint Justin so farbige Dreiecke aus Stoff, die zur Kennzeichnung auf die Kleidung der Gefangenen genäht wurden. Es gab unterschiedliche Farben und auch immer einen Buchstaben für das jeweilige Herkunftsland. Der einfache grüne Winkel stand für kriminell, der rote für politisch. Und von den Kriminellen dienten einige als Kapos. Das waren Gefangene, die als Aufseher gegenüber ihren Mitgefangenen eingesetzt wurden und sich selbst das Leben im Lager ein bisschen leichter machen konnten, solange sie die SS-Leute zufriedenstellten. Viele Kapos drangsalierten ihre Mithäftlinge mit äußerster Brutalität.
Der Max, der mich in das Kommando gebracht hat, der Stellvertreter, hat gesagt, ich bin wieder Kapo hieß, pass mal auf, hier, jetzt sind wir schon drei Sachsen. Hier ist noch, ich stell dir mal den Kleinen hier vor. Und wenn der Mann mit der Schaufel steht, den trittst du nicht in den Arsch, hast du gehört? Und das, ja, mach ich. Ja, und so brauche ich ihn. Ich musste nicht schuften wie ein Verrückter. Er hat mir ja nicht getan. Den anderen hat er ja zusammengehauen. Ach, und die Signalsprache war von beiden 18. Wenn die Zahl 18 auftauchte, genannt wurde, und die setzte sich sturmmäßig fort von einem Kommando zum anderen, 18, 18, wurde gearbeitet. Und dieser Max sagte, los, Rabotti, Rabotti, Rabotti. Und wenn der SS-Mann vorbei war, Leute, wieder langsam arbeiten oder gar nicht arbeiten. Mhm. Ja.
Aber Sie haben gerade gesagt, Sie mussten nicht arbeiten wie ein oder schuften wie ein Verrückter. Ich glaube, das mussten Sie schon, oder? Also das sind ja Verhältnisse.
Naja, in dem Kommando, wo ich war, da ging mir es nicht schlecht. Mhm. Also gemessen an den anderen.
Wenn Justin sagt, dass es ihm nicht schlecht ging, dann passiert in meinem Kopf so reflexhaft, dass ich denke, oh, dann war es vielleicht doch nicht so schlimm. Aber das war's. Sein Schwiegersohn, der die ganze Zeit im Hintergrund sitzt, hat mir nach dem Gespräch beim Abschied gesagt, man muss es wirklich gesehen haben. Man muss nach Auschwitz fahren und es sehen, um zu begreifen, wie schlimm es war. Als im Januar 1945 die russische Armee weiter vorrückte, sollte das Lager evakuiert werden. Im tiefsten Winter wurden über 55.000 schwache, stark abgemagerte Häftlinge auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Justin war insgesamt 14 Wochen unterwegs, in Kohle- und Viehwaggons, aber auch viel zu Fuß. Zum Teil waren Märsche von 79 Kilometern dabei und das ohne warme Kleidung oder richtiges Schuhwerk. Die insgesamt über 1000 Kilometer lange Strecke führte ihn vom KZ Auschwitz III, Monowitz, über die Konzentrationslager Gleiwitz, Mauthausen, Sachsenhausen und Flossenbürg, bis schließlich in das Dorf Wetterfeld in Bayern, wo er von den Amerikanern befreit wurde. Wie erinnern Sie sich an den Tag, an dem alles vorbei war?
Das war im April 1945 in einem kleinen Dörflein in Bayern.
Mhm. Weil da war Auschwitz ja sogar schon evakuiert, aber das wussten Sie nicht.
Ja, wir sind schon gelaufen. Mhm. Wir sind gelaufen und dann, ach, das ist so fürchterlich. Wer nicht laufen konnte, wurde erschossen. Und wer gehumpelt hat, hat die SS ihn angepackt und außer der Kolonne geschubst. Und weil er draußen war, ist er erschossen worden. Das sind die sogenannten Todesmärsche. Mhm. Ja.
Ist das auch dann bei, ich habe mir die Route angeguckt, sie sind unheimlich lang gelaufen. Durch heute sind es, glaube ich, drei verschiedene Länder. Ist es da Leuten um ihn rum passiert, die rausgerissen wurden?
Ja,
wissen Sie noch?
Ja. Die? Massenhaft. Das war kein Einzelfall. Massenhaft.
Ja. Und Sie konnten aber laufen, wochenlang?
Ich konnte laufen, ja.
Da ist die Disziplin wieder.
Ich konnte laufen, aber ich wusste, es musste ja irgendwo hingehen.
Aber waren Sie da hoffnungsvoll oder hoffnungslos?
Ja, ich war hoffnungsvoll und ich habe mich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, hat es hier Sinn, abzuhauen? Mhm. Nein, hat keinen Sinn.
Weil man sofort tot gewesen wäre?
Du warst so schwach und Schuhwerk, dein Holzband da, also es ging nicht.
Mhm.
Ja, also das war, konnte ich vergessen, das ging überhaupt nicht.
Und dann gab es einen Tag, einen normalen Tag in Anführungsstrichen auf diesem Marsch, an dem der aber auf einmal vorbei war, oder? An dem Sie befreit wurden.
Befreit wurde ich in einem Haus. Es fehlt mir wieder was. Ist
da? Da waren
in
Sie noch.
In den Wald wart ihr. Hm? Ihr seid in den Wald gelaufen und habt dort irgendwie Pause gemacht oder was, ne?
Und dann kam jemand.
Wo die oder? DSS dann abgehauen ist. Die Befreiung. Also ihr seid ja unterwegs gewesen, seid da gelaufen.
Wir können auch mit was ganz anderem weitermachen. Sollen wir mal kurz komplett den Gang wechseln? Den Interviewgang, wie beim Auto? Ich habe nämlich auch immer so schnelle Fragen dabei, wo man sich einfach nur entscheiden muss, entweder oder. Da können Sie ratzfatz immer sagen, was Ihnen lieber ist. Die erste Frage ist, Zeit lieber alleine verbringen oder mit Menschen?
Mit Menschen.
Lieber erzählen oder lieber zuhören?
Sowohl als auch.
Das dürfen Sie aber nur einmal sagen. Sie müssen sich entscheiden. Das war Ihr Joker jetzt. Bier oder Wein?
Wein.
Schwarzwälder Kirschtorte oder Käsekuchen?
Käsekuchen.
Oh, das kam auch sehr entschlossen. Tatort oder lieber Traumschiff? Im Fernsehen Tatort oder lieber Traumschiff?
Ich kenne sowohl das eine nicht als das andere.
Schauen Sie kein Fern?
Doch, ja, aber...
Die Sachen nicht.
In der Regel Sport.
Ah, Sport. Ja. Ja gut, ich muss mal kurz Ihr Mikro ein bisschen anders ausrichten. Oh, Entschuldigung, so, wenn Sie näher kommen. Computer oder Telefon?
Telefon.
Justin Timberlake oder Justin Bieber? Kennen Sie die? Kennen Sie die? Das sind die berühmtesten Leute mit Ihrem Namen.
Ja.
Die heißen beide.
Aber ich möchte nicht so genannt werden.
Nicht auf Englisch, meinen Sie?
Ja.
Ja.
Ich sage immer, wir leben in Deutschland, wir sind Deutsche. Also ich möchte gerne Justin. Das klingt gar nicht schlecht.
Mhm. Finde ich auch, dass das nicht schlecht klingt. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Sie so heißen, war ich ganz überrascht, weil ich es noch nie auf Deutsch ausgesprochen gehört habe.
Ja, ganz selten.
Ja, aber schön.
Die meisten sagen Justin oder was weiß ich was. Und es gibt ja einen Ami und die Holländer. Kanada, Australien, ist ja...
Stimmt, der kanadische Premier heißt auch so.
Ja, ist ja zu Hause der Name, sehr oft.
Mhm.
Aber ich möchte nicht so genannt werden.
Ja, das kann ich verstehen. Ich finde Justin auch sehr elegant.
Ja. Ja.
Apropos elegant, zum Anzug, Krawatte oder Fliege?
Krawatte.
Und in Schulen im Geschichtsunterricht lieber Nationalsozialismus oder DDR als Thema? Was ist wichtiger?
Das ist alles beide wichtig.
Mhm.
Also ich habe, die Nazi-Zeit darf nicht vergessen werden, unbedingt. Mhm. Ja, würde ich sagen.
Mhm. Optimist oder Pessimist?
Optimismus, ganz stark.
Teilen oder haben?
Teilen oder haben?
Mhm. Das ist eine Frage.
Auch wieder so. Mal so, mal so.
Wann das eine und wann das andere?
Ja, das könnte sein.
Sie haben, mich hat überrascht, wie viel Sie im Lager geteilt haben, obwohl Sie quasi nichts hatten. Sie haben irgendwann mal so eine extra Kelle bekommen und haben selbst die noch geteilt mit Ihren Mithäftlingen.
Wie war das bitte?
Ich habe diese Geschichte gehört, dass Sie eine extra Kelle bekommen haben von dieser Suppe und selbst die noch geteilt haben mit Ihren Mithäftlingen.
Ich habe tatsächlich eine extra Portion bekommen. Wie ist denn das? Ach, ich war Jugendlicher und da drüber hin. Nichts geht schneller im Lager als das Gerücht. auf dem Wege zum Appellplatz am Sonntag kam das Gerücht auf, heute müssen nicht alle arbeiten gehen. Da habe ich für mich gesagt, da bist du dabei.
Mhm.
Und das Kommando Arbeitskolonnen formieren blieb aus, sondern man wurde abgezählt und es sollte hinausgehen. Es war ein regnerischer Tag. Ich bin gestolpert mit Absicht vom Tor und in eine Pfütze hineingeflogen.
Warum mit Absicht?
Ich wollte also nicht zur Arbeit gehen.
Okay, und so, okay, so
die
konnte
anderen
man dem
waren
entgehen.
Schon aus.
Mhm.
Und ich soll mich wieder hinten anstellen. Aber ich habe den Drang gehabt, ich will nicht zur Arbeit gehen. Und auf einmal, 17 Jahre, renne ich los ins Lager. Zurück vom Appellplatz, zurück ins Lager. Und bin dann stehen geblieben, als die SS vom Wachturm aus Maschinengewehr. Und dann bin ich stehen geblieben. Und ich kam in eine Baracke. Und der SS hat gesagt, da kriegst 25 über den Arsch. Das war Strafmaß.
Mhm.
Und schon immer,
Schläge.
Wenn ich das gesehen habe, dass einer, er muss ja zählen.
Also man muss selber zählen.
Er muss selber zählen und 17. Und dann hat er meinetwegen gesagt, 18, aua.
Mhm.
Und dann hat der SS dann gesagt, wir waren erst bei 13.
Mhm.
Und ich habe gedacht, wenn dir das einmal passiert, du zählst durch.
Mhm.
Und
mit was wurde man geschlagen? Wie haben, also
so eine Nilpferdpeitsche.
Mhm.
Und ich sollte jetzt 25 kriechen.
Mhm.
17, 18. Oh, und ich habe durchgezählt bis 25.
Ohne.
Mensch, hat der SS Mann gesagt. 25 über den Arsch. Und kein Muxer. Wo kommst du denn her? Durfte man aber nicht sagen. Ich bin Deutscher. Ich bin in Deutschland geboren. Ha, 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 hat er gesagt. Hätte ich ja gar nicht fragen brauchen. So verhalten sich doch bloß Deutsche. Ab sofort kriegt der jeden Abend einmal, jetzt kommt das. SS sagt zu dem Essen von uns, fressen, fressen mehr. Und die Ganoven, Ehre bei der SS. Ich habe jeden Abend ein Kelle Essen mehr bekommen.
Also dann, das haben Sie durchgezogen, meinten Sie?
Und die habe ich gegessen, ein Stück, ein paar Löffel natürlich. Und dann kamen schon welche her mit Häftlinge. Die wussten aber nicht, warum ich immer ein bisschen mehr Essen bekommen habe. Das war der Grund.
Gab es da dann auch wieder Gerüchte, warum Sie mehr Essen bekommen haben?
Nein,
aber
nicht.
Aber das ist ja, also erstens finde ich stark, dass Sie es geteilt haben.
Ja, sicher.
Und dann finde ich aber interessant, was Sie gerade erzählt haben. Sie durften nicht sagen, dass Sie Deutscher sind, weil Sie Jude waren und
ja,
das
ja.
nicht.
Ja, ja.
Und gleichzeitig kommt dann aber der SS-Mann und sagt, ja, das ist ein Deutscher, der schreit nicht, wenn er schlägt.
Ja, ja.
Das ist ja eine komplette Doppelmoral.
Ja.
Ja.
Ja, so verhält sich nur ein Deutscher, hat er gesagt.
Ja.
So verhält sich nur ein Deutscher.
Das ist eigentlich der Grund, okay, darf ich dann jetzt wieder raus, oder? Dann hätte er Sie ja auch eigentlich gleich wieder rauslassen können, wenn Sie ein Deutscher
Ach,
sind.
Ach, nee, da war zu schwach. Ich war ja bei etlichen Kriegsverbrecherprozessen Zeuge.
Mhm.
Das mit dem Jungen habe ich natürlich immer gebracht. Es war so erschütternd fürs Gericht, dass die Vorsitzende des Gerichts einmal gesagt hat, nach dieser Zeugenvernehmung, Herr Sonder, wir müssen eine Pause machen. Ich kann selber nicht mehr.
Mhm.
Das hat mich so aufgeregt,
Das,
was Sie gesagt haben.
Das fand ich auch spannend, als ich gehört habe, dass Sie bei mehreren von diesen Prozessen waren,
ja.
hunderte Kilometer gefahren sind, in schon sehr hohem Alter, das ist ja erst wenige Jahre her. Warum? Warum? Und auch, Sie haben, glaube ich, in Ihrem Leben auch schon über 500 Termine in Schulen gemacht. Jetzt reden Sie
ja.
mit mir, Sie müssen
Deshalb
immer
bin ich Ehrenbürger.
Wieder.
Das ist der Grund.
Aber Sie machen es ja nicht, um Ehrenbürger zu werden. Sie müssen immer wieder in diese Erinnerung.
Ich habe gar nicht dran gedacht.
Warum machen Sie das? Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich halte das für außerordentlich wichtig, dass das Kapitel Auschwitz und die Verfolgung und Ermordung den Jugendlichen nahegebracht wird. Es darf sich nie wiederholen. Ein zweites Auschwitz darf es nicht geben. Das wäre der Untergang. Und ich appelliere an die Schüler, Deutschland ist ein sehr schönes Land. nicht bloß mit Hochgebirge, sondern auch mit großen Flüssen und so weiter. Wir wollen dieses Deutschland erhalten. Und ich sage dazu, dass jeder neue Krieg mit den Waffen des Alten beginnt. Mhm. Und der Alte hat diesmal der Zweite Weltkrieg mit dem Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geendet. Und so wird der neue Krieg anfangen. Mhm. Und das wäre der Untergang. Das geht nicht. Also wir müssen das alles machen. Unisono, sage ich. Auch die Eltern sind an dem Ganzen, nehme ich an, nicht schuld.
Mhm. Ja. Wenn Sie sagen, Deutschland ist ein schönes Land, dann finde ich das sehr bewegend, weil Sie alles Recht hätten zu sagen, scheiß auf Deutschland.
Nein.
Ich will da nicht wieder hin. Nein. Warum wollten Sie nicht nach Israel oder Frankreich oder in die Staaten?
Ich kam mich gar nicht in Frage.
Warum nicht?
Das ging schon, ich will Ihnen sagen, im Lager los. Im Lager, ich kannte ja viele Jugendliche. Die meisten, alle wollten frei werden. Das ist ja logisch. Mhm. Und die einen waren religiös und haben gesagt, wir wollen nach Israel, gab es ja nicht.
Palästina. Ja,
wollen nach Palästina. Und ich gehörte aber zu einer Gruppe deutscher Jungs, die gesagt haben, wir wollen nach Deutschland zurück und versuchen zu studieren. Wir wollen das nachholen, aber wir wollen ein anderes Deutschland, ein besseres Deutschland, ein gutes Deutschland aufbauen. Wir wollen dabei sein. Das haben wir auch gemacht.
Und woher kam diese Motivation? Die Deutschen haben Ihnen
angetan. Ich habe an Deutschland geglaubt, an das gute Deutschland habe ich geglaubt. Ich liebte das Deutschland, das Gute, das Ehrliche, Liebenswerte. Das war wichtig für mich und für die andere Gruppe. Wir waren ja eine richtige Gruppe, Jungs, ohne politischen Hintergrund. Also das kannte ich gar nicht.
Wie war das, nach Chemnitz zurückzukommen, in Ihre Heimatstadt? Und da dann, was passiert, wenn man aus Auschwitz oder aus dem Todesmarsch befreit wird? Wer kümmert sich dann um einen?
Niemand.
Wie haben Sie in einen Alltag zurückgefunden?
In Bayern habe ich mich verabschiedet von einem französischen Junge. Ich habe die ganze Zeit den Namen gewusst.
Was?
Aber und dann hat er gesagt, Chester, was willst du in diesem Verbrecherland? Komm mit mir nach Paris, dort geht es dir gut. Du hast nichts in Deutschland mehr. Ich sage, ich will zurück in meine Heimatstadt. Vielleicht treffe ich jemanden. Vielleicht ist da doch jemand überlebt, den ich kannte. Und dann haben uns umarmt, er hat geweint. Und ich bin dann tagelang gelaufen. Und dann war ich in Chemnitz.
Ihr Vater war auch da schon dabei, den hatten Sie gefunden, ne?
Der
das
Vater,
heißt, den gab's.
Das war ganz toll. Es war Hof. In
Bayern.
Hof haben die Amis uns versorgt und ich habe halb Englisch, was ich noch wusste, gesagt, dass wir Hunger haben. Und die Amis, sorry, und sich entschuldigt. Und ich habe ihnen gezeigt, dass ich in Auschwitz war.
Mhm.
Ich war Häftling, habe ich gesagt. Also versucht in Englisch das noch zu bringen in Concentration Camp in the number. Also so.
Ja.
Oh, sorry. Und da haben sich bald ich habe einen Ausweis bekommen. Leider, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ja. Und da stand dann, ihm ist jede Unterstützung zu gewähren, in 3-4 Sprachen, auch Russisch nebenbei gesagt.
Und das heißt, da haben Sie in den ersten Tagen was zu essen bekommen, haben neue Kleidung bekommen, solche Dinge.
Ja.
Und den Vater wieder getroffen beim Essen.
Und Vater wieder, das war ja nur eine Sensation. Der Vater kam aus Dachau. Also von Vater habe ich bestimmt dieses
Durchhalten,
das geerbt. Er war Hautdegen, mein Vater. Ich habe ihn gesehen, wie er sich ausgezogen hat, in Main gesprungen ist und ins andere Ufer geschwommen.
Mhm. In Ihrer Jugend hatten Sie das gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Und dann wieder zurück. Also ich sage, mein Vater war Haudegen. Mhm. Ja.
Und dann, das, was Ihr Freund gesagt hat, würde mich auch interessieren. Sie sind zurückgegangen in ein Chemnitz, wo...
Alles kaputt war.
Wo alles kaputt war und wo um Sie rum aber lauter Leute waren, die diesen Hitler unterstützt hatten und gewählt hatten. Wie konnten Sie da gut leben?
Ja, mit denen hatte ich im Großen und Ganzen nichts zu tun. Aber manche, ja, die mir was gegeben haben. Mhm. Und zu einem wollte ich mich bedanken, der war bei Nazis, der mir trotzdem was gegeben hat. Und der Laden war, also es war Ruine. Und dann stand ein Schild dort, wo die Frau anzutreffen war. Und da bin ich zu der Frau hingegangen. Und ich habe gesagt, ich bin wieder da. Ich möchte mich bedanken. Wo ist denn Ihr Mann? Und da hat sie gesagt, beim Einmarsch der Russen hat er sich erschossen. Ich sage, nur weil er Nazi war, ich hätte für ihn gut gesprochen, habe ich gesagt. Er war doch trotzdem, auch als Nazi noch, hat mir Unterstützung gegeben und alles Mögliche. Also ich habe mich, das hat mich geärgert, schade.
Aber hatten Sie gar keinen Groll oder Ärger? Sie hatten jedes Recht gehabt.
Ja, Groll, natürlich hatte ich gegen diese Gestapo-Leute, die hätte ich gejagt. Und ich habe mich auch gleich bereit erklärt, wenn Prozess war. Mhm. Und ich wusste noch, der hat Frauen geschlagen und der hat das gemacht. Da habe ich gesagt, Moment, so war es nicht. Ja, das habe ich gemacht. Das haben ja auch andere nicht gemacht. Mhm. Die haben nicht die Kraft gehabt, die wollten das nicht. Mhm. Aber ich ja. Ich war bei drei Prozessen war ich Zeuge in diesem Prozess, ja.
Haben Sie diese Menschen dann auch wieder getroffen? Das waren ja zum Teil die Wachmänner, die Sie beaufsichtigt haben in Auschwitz.
Nein, von da habe ich niemand.
Okay, aber dann auch nicht beim Prozess.
Doch, aber ich erkannte dich. Mhm. Der eine war Wachmann in Auschwitz und dann habe ich dazu beigetragen, dass der Wachmann zu diesem Mordprozess dazugehört. Denn ohne dem wäre Auschwitz nicht möglich gewesen, mhm. wenn ich eine Postenkette rings um das Lager war, Tag und Nacht.
Gibt einem das Genugtuung, wenn so jemand bestraft wird, oder was?
Genugtuung, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Gerechtigkeit. Mhm. Besser. Mhm. Ja, ich fand es wichtig, dass die Täter, diese fürchterlichen Täter, es geht ja nicht um einen Mord, auch nicht um 10 Morde, sondern es sind ja Zahlen, das glaubt man ja gar nicht.
Ja. Als ich jetzt nochmal nachschauen wollte, habe ich gesehen, dass man bei Auschwitz immer noch nicht genauer sagen kann als zwischen 1,1 und 1,5 Millionen
Jawohl.
Todesopfer. Jawohl. Alleine das ist eine Varianz von 400.000.
Also das ist so ein paar Jahre dauern noch und dann glaubt man dann nicht mehr, dass es so viele Menschen ermordet worden sind.
Naja, ich hoffe sehr, dass man das noch glaubt, weil zum Beispiel wir jetzt dieses Gespräch geführt haben.
Naja.
Dafür ist das ja sehr wertvoll, was Sie machen.
Die sind nach Auschwitz gekommen und sofort vergast worden. Und hat meine Mutter dabei. Ja.
Sie haben ganz schön viel aus sich gemacht. Sie sind Polizist geworden nachher. Das hat mich überrascht, diese Berufswahl.
Ich wollte im Beruf vergleichen. Aber an Polizist habe ich nicht gedacht. Und da haben die gesagt zu mir, nee, wir brauchen jetzt Leute bei der Polizei. Ich habe gesagt, ich weiß noch genau diesen Fehler, den ich gesagt habe. Ich sage, ich wollte einen richtigen Beruf haben. Polizei ist auch ein Beruf. Menschenskinder.
Und dann haben sie sich überzeugen lassen.
Und dann haben die gesagt, wir brauchen solche junge Leute. bei der Polizei. Und wenn ich Polizei höre, dann tät ich am liebsten zur Kripo gehen. Das geht nicht. In Sachsen kann man erst zur Kripo gehen mit 25. Und dann habe ich immer Gesuche geschrieben an den Innenminister, Dr. Fischer. Wenn das Wort kommt, Fischerwiese, Chemnitz.
Ja, das ist er.
Es ist er. Und er hat mich zweimal eingeladen. Und wir haben uns unterhalten. Und der Beruf Kriminalist, der muss direkt wahnsinnig passend gewesen sein für mich. Also ich war ein guter Kriminalist geworden.
Ja, Sie haben richtig Karriere gemacht.
Ich habe dann studiert.
Sind Sie nochmal an die Uni gegangen? Oder haben Sie neben der Arbeit noch das Jurastudium?
Neben der Arbeit,
ja.
Und das, das war noch eine tolle Sache. Ich wollte Jurist die Prüfung machen und das Thema lautete mit Strafe bedrohte Handlung von Kindern aus asozialen Familien. Und ich habe das gar nicht dran gedacht, was jetzt losging von der Welle. Alle haben gesagt, Herr Sonder, Sie können bei uns einen Doktor machen. Sie können bei uns. Ich sage, was ist das? Naja, Sie haben gesagt, in der DDR gibt es asoziale Familien.
Was? Und das war dann so, dass man die Posten hinterhergeworfen bekommen hat.
Ja, asoziale Familien. München machte sich ganz stark und Leipzig.
Aber Sie haben keinen Doktor gemacht, Sie haben sich dagegen entschieden.
Nein, nein.
Asozial war in der DDR.
Was anderes.
Gab's nicht.
Es
durfte nicht. Es durfte es nicht geben.
Und gab es dann dafür auch mal, gab es dafür auch auf den Deckel, weil Sie das so gesagt haben? Oder darüber geforscht haben?
Na, vielleicht haben Sie gedacht, da ist eine ganz Asträne, Lattenhofen.
Okay, also Sie haben, ich finde das witzig, das zieht sich jetzt durch unser Gespräch, dass Sie immer sehr diszipliniert waren, aber sich auch immer was getraut haben.
Das stimmt. Das stimmt. Ich war diszipliniert und ich habe mir aber auch was getraut, ja. Auch während der DDR-Zeit, ja. Möchte aber nicht wiederhaben. Das sage ich ganz offen. Da mache ich keinen Hehl draus. Es sind so viele Dinge, die mir nicht gefallen haben. Absolut nicht.
Haben Sie einen Tipp für Leute, die uns jetzt zuhören, die so alt sind wie Sie, als Sie Ihre Polizistenkarriere angefangen haben, Mitte 20, Ende 20, wie man so diszipliniert ist und sich gleichzeitig was traut?
Tja, es gehört eine Portion Wissen dazu. Man steht nur hinter einer Sache, wenn man überzeugt ist, dass es ist wahr. Und so möchte ich das Deutschland sehen. Also das schöne Deutschland, das friedliche Deutschland.
Wenn Sie vom guten Deutschland sprechen, was würden Sie sagen, wie gut ist Deutschland heute?
Es könnte besser sein.
Inwiefern?
Es müsste wesentlich energischer gegen die Machenschaften der Neonazis sich durchsetzen und das Gute von den Deutschen, und da gibt es eine ganze Masse Sachen, die Arbeitswilligkeit und viele Dinge mehr müssen mehr zum Ausdruck gebracht werden, als es gemacht wird. Wir machen zu wenig aus Deutschland. Wir haben so viel Gutes in Deutschland, wirklich wahr. Das kommt zu wenig raus. Das müsste viel mehr auch politisch eben begründet dargestellt werden. Ich freue mich immer, wenn mal was kommt und ich könnte klatschen, weil es ein gutes Deutschland ist ins richtig Licht gerückt. Weil wir das nicht machen, haben es die Gegner von Deutschland leicht, sich zu behaupten. Oder sich zu versuchen zu behaupten. Und das schaffen sie ja auch teilweise.
Ziemlich genau vor einem Jahr gab es solche Bilder ja auch hier in Chemnitz. Ne? Da gab es Proteste, nachdem ein Mann gestorben war. Wie ging es Ihnen damals, als auf einmal hier rechte Leute marschierten?
Ich weiß gar nicht, das weiß ich. Entweder war ich weg oder krank oder was. Wie war das?
Du warst zu dem Zeitpunkt gar nicht da, du warst im Krankenhaus.
Ich war im Krankenhaus, ja, stimmt.
Er hatte im Schadenfall ein Wort.
Aber Sie haben gehört, was damals vor sich ging, dass es auch dann zum Beispiel es gibt hier ein jüdisches Restaurant, das dann angegriffen wurde. Genau. Wie ging es Ihnen, als Sie das gehört haben? Weil das war ganz 2018.
Schlimm. Ganz schlimm. Da habe ich gesagt, Leute, wir müssen jetzt Folgendes machen. Nimmt 10, 20 Mark in die Hand und geht in das jüdische Restaurant. Hm. Gerade das Gegenteil. Nicht ausgrenzen, sondern reingehen. Das ist das beste Gegenmittel gegen die Nazis. Das sind das jüdische Restaurant. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist eine ausgesprochen gute Küche. Aber es ist das, was die meisten nicht wissen. Der eine ist mit einer Katholikin verheiratet. Und also völlig international oder religiös gesehen. Mhm. Ja.
Können Sie als jemand, der in Chemnitz schon geboren ist und, wie ich am Anfang gesagt habe, einen Großteil seines Lebens verbracht hat, mir erklären, warum es immer wieder in Ostdeutschland passiert, dass wir sowas sehen wie Pegida oder eben die Ausschreitung im letzten Jahr oder jetzt am 1. Mai gab es in Plauen rechtsradikale Märsche? Wie erklären Sie sich das?
Genau das, was ich vorhin versucht habe anzudeuten. Das Gute wird zu wenig in den Mittelpunkt gerückt. Mhm. Wir müssen bestrebt sein, Deutschland, die guten Seiten, und der hat eine ganze Masse gute Seiten. Das muss gebracht werden, wir bringen es nicht. Das ärgert mich sehr. Wir bringen es nicht. Und wenn wir es nicht bringen, bringt der Gegner, die Feinde Deutschlands, erscheinen in den Mittelpunkt und machen was. Das ist ein Riesenfehler. Auch die Politik, diese politischen Leute machen das viel zu wenig. Die Frau Merkel ist eine sehr kluge Frau. Sie macht nicht alles richtig, aber sie ist eine kluge Frau und sie muss die guten Seiten Deutschlands wesentlich mehr bringen und auch die anderen politischen Persönlichkeiten müssen das mehr machen. Das ist meine Meinung. Es braucht nicht richtig zu sein.
Was wäre das zum Beispiel? Was wäre eine Seite, wo Sie sagen, die wird gar nicht stark genug dargestellt und die müssen wir öffentlich...
Die guten Seiten werden nicht genug dargestellt.
Was zum Beispiel? Also was würde Menschen die Sicherheit geben?
Die Arbeit. Die deutschen Menschen sind ja nur bekannt. Mhm. Es sind arbeitswillige Leute und die können gut arbeiten. Also die deutsche Wertarbeit sucht ihresgleichen. Also das muss herausgestellt werden. Darf aber nicht umkippen, dass Deutschland über alles gesungen wird. Mhm. Das darf es nicht. Aber die Wache muss gut gehalten werden. Aber wir machen ja gar nichts. Oder nicht viel.
Ich glaube, ja, das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil ich auch, wenn ich überlege, wie ich erzogen wurde in der Schule oder ausgebildet wurde, dann ist eben, Sie benutzen zum Beispiel auch manchmal das Wort Heimatliebe, habe ich gelesen. Das ist ein Wort, das ja heute fast schon so rechts konnotiert ist in manchen Kontexten. Hm. Oder Patriotismus ist etwas, wo ich sehr vorsichtig wäre, weil einem beigebracht wird, das ist als Deutsche schwer.
Ja, aber wir müssen das im gesunden Verhältnis darstellen. Sonst wird das nicht. Wenn wir nur sagen, das sind welche da und das ist das und die haben im Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg. Es ist wahr. Das darf nicht vergessen werden. Und es darf auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber wir müssen auch die guten Seiten und die Persönlichkeiten, die guten Persönlichkeiten in Deutschland, die es mal gegeben hat, das waren doch weltberühmte Leute. Und die müssen genannt werden und das weiß ich was. Das ist aber vielleicht doch ein deutsches Zeichen. Einmal sind wir ganz rechts, einmal sind wir ganz links. Ein normales Verhältnis benötigen wir aber.
Was möchten Sie heute den jungen Leuten sagen, die uns jetzt zuhören? Was wäre Ihr Appell an die?
Gedanken des Friedens. Der muss ein zweites Auschwitz darf es nicht geben.
Haben Sie, Herr Sonder, haben Sie Angst und wie wahrscheinlich ist es, dass sich das wiederholt?
Soll es niemals nie sagen. Ja, das ist durchaus möglich.
Wie war das? Manche Leute sagen, man würde jetzt schon wieder Anfänge von sowas sehen. Ist das genau richtig oder alarmistisch?
Ich glaube es eigentlich nicht. Oder ich hoffe es nicht. Aber es kann sich tatsächlich wiederholen.
Ich will nicht, dass wir jetzt mit sowas Dramatischem enden, vor allem, weil wir haben jetzt ganz lange geredet und ganz lange über schlimme Sachen geredet und Sie sind aber eben lachend hier reingekommen und Sie waren sehr gut gelaunt.
Ja.
Und Sie sind, glaube ich, ein sehr gut gelaunter Mensch eigentlich.
Ja, das stimmt. Ich bin von Haus aus ein lustiger Mensch, insgesamt. Ich kann über Witze lachen, ich kann auch über Geschehnisse, die sich gerade umgekehrt gestaltet haben, kann ich lachen. Und ich nütze das auch manchmal als schlagfertig. Und ich denke, meine Kinder haben meine Tochter, wenn ich das erzählen soll. Ja.
Was? Was? Eine lustige Geschichte
Lehrerin.
Zum Schluss finde ich gut.
Sie war Lehrerin und ist von einer Schülerin, jetzt sage ich mal so, ordinär beleidigt worden. Und da hat sie gesagt, also sie ist beleidigt worden, du Alte. Und da hat sie gesagt, das Alte nimmt sie zurück. Und da habe ich gesagt, hast du das wirklich gesagt? Sagte sie, ja. Na, da habe ich gesagt, da weiß ich, bis meine Tochter hat diese Schlagfertige. Ja.
Sehr gut. Das finde ich gut.
Ja, ja. Du hast es doch gesagt.
Hä? Ist jetzt ein bisschen ein drastisches Beispiel, aber ja.
Aber das finde ich schön. Und ich finde es schön, wenn wir das hier lachend beenden. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja.
Dankeschön. Ich habe Justin dann noch gefragt, wie alt er gerne werden will. Na, meinte er, so weit die Füße tragen. Sein Nahziel wäre jetzt aber erstmal die 95 und nach allem, was er über seine Disziplin und sein Durchhaltevermögen erzählt hat, bin ich mir auch sicher, die schafft er locker. Ich freue mich jedenfalls sehr und Justin sicher auch, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt, obwohl es wirklich keine leichte war. Mir ging es aber auch so, schon während des Gesprächs, als ich auch immer wieder auf diese tätowierte Häftlingsnummer auf seinem Arm gucken musste. Ich glaube, wir müssen diese Geschichten hören. Wir müssen sie kennen, wir müssen sie weitererzählen, damit sie sich niemals wiederholen. Auch und gerade, wo die Überlebenden jetzt immer weniger werden. Deshalb freue ich mich besonders, wenn ihr diese Folge euren Familien oder Freunden schickt und mit ihnen darüber redet. Und falls ihr mehr über Justin wissen wollt, packe ich euch ein paar Links in die Shownotes zu dieser Folge. Unter anderem war er nämlich auch schon in einem Video von Deutschland 3000 zu sehen. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt's da jeden Mittwoch und für die ganz Ungeduldigen jetzt sogar schon immer dienstagabends vorab in der ARD Audiothek. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.